Ja, lieber Hans-Georg, du hast mir heute Morgen wirklich eine Herausforderung gegeben, dass ich mich mit, wie heißt das Teil, ChatGPT, ich kann es gar nicht aussprechen, damit messen sollte. In einer Sekunde habe ich meine Predigt nicht vorbereitet und ich glaube, ich habe auch nicht für die Predigt so viele Daten verarbeitet, wie das der Computer gemacht hat. Nichtsdestotrotz darf ich heute Morgen hier sein und wir dürfen gemeinsam über dieses Wort nachdenken. Ja, vor einer Woche waren wir bei der Allianzmission. Wir hatten dort einen BU-Tag. Und die Mitarbeiter der Allianzmission haben uns einen super Tag geliefert. Also die Teenager waren richtig total begeistert. Ich dachte schon, wie wird das? Von morgens 10 bis Nachmittag bald um 5 werden die Missionare die ganze Zeit Dias zeigen und von ihrer Arbeit berichten. Nein, die sind up to date. Also die Teenager waren total begeistert von den Mitarbeitern, was für ein tolles Programm dort gegeben wurde. Und ich hatte ganz eine interessante Pause. Also Jochen, ihr habt ja so einen tollen Mitarbeiterbereich, Cafeteria, Theke, Kaffeemaschine, also eine Kaffeemaschine wirklich Deluxe, ne? Da konnte man sich die besten Kaffees rausziehen. Ja, ist gespendet worden, ich weiß, damit man, keine Angst, ne? Also die sollen ja, die Leute sollen da guten Kaffee kriegen und auch die Gäste. Naja, und wir haben uns einen guten Kaffee gezogen und dann saß ich einem jungen Mann gegenüber, Anfang 20, der hatte Teenager aus Witten nach Eversbach den Morgen gefahren und wir saßen da und haben uns ein bisschen unterhalten. Und dann sprach er davon, dass er in seiner Gemeinde Gottesdienstleitung hatte. Mit Anfang 20 ist doch toll, ne? Und dann erzählte er, für wen er den Gottesdienst vorbereiten durfte, beziehungsweise mit wem er den Gottesdienst gestaltet hat. Und wisst ihr, wer das war? Das war der Peter Strauch. Der Peter Strauch hatte nämlich an dem Tag, wo er Leitung hatte, am Sonntag die Predigt. Und dann sagte, ich weiß nicht, ich hoffe, die meisten von uns kennen Peter Strauch, unseren Präses, ehemaligen Präses des Bundes Freie Evangelischer Gemeinden, ein Verkündiger, der in ganz Deutschland bekannt ist und mittlerweile über 80 Jahre alt ist. Und dann sagte dieser junge Mann zu mir, er sagte, ja, das ist ja wirklich beeindruckend, dass so ein alter Mann so eine Ausstrahlung hat. Und dass der so ja, verkündigen kann, Jesus lieb machen kann. Also das hat mich total beeindruckt. Wisst ihr, das ist toll, wenn ältere Menschen, jungen Leuten im Glauben ein Vorbild sein können. Gerade in diesen Tagen, in dieser Zeit brauchen junge Leute mal ältere Leute, die denen Hoffnung machen. Die denen Zuversicht vermitteln. Man kriegt ja nur noch negative Schlagzeilen in der Presse auf dem Smartphone gezeigt. Alles geht in unserem Land bergab. Und dann sind die jungen Leute, ja, was bekommen sie vermittelt? Von überall, von jeder Seite Pessimismus. Und deshalb sehnen sich jüngere Menschen, denke ich, nach älteren Menschen, die vielleicht etwas Erfahrung haben, die aber tief im Glauben stehen, die mit Jesus verbunden sind und die ihnen Hoffnung und Zuversicht geben können. Und ich glaube, der Simon, von dem wir heute Morgen gehört haben, hier in unserem Bibeltext, der war so jemand. Der war so ein Mensch. Sein Name bedeutet Erhörung. Und dieser Mann, ein älterer Mann, der hat gewartet. Der hat aber nicht einfach nur auf bessere Zeiten gewartet, sondern der hatte eine ganz konkrete Erwartung. Er hat den Messias erwartet, den Christus, den Gesalbten. Er hat das Heil für sein Volk erwartet. Er hatte eine tiefe Erwartung in seinem Herzen. Und er hat geduldig gewartet. geduldig. Er hat verheißungsvoll geglaubt und hat an diesen Verheißungen Gottes, dass Gott seinen Retter senden wird, daran hat er festgehalten. Das Interessante ist bei dem Simon, er erwartet etwas, wovon er selber vielleicht gar nicht so groß profitiert. Weil er sagt ja, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren. Weil das Heil, das Simon erwartet hat, das galt ja nicht nur für ihn individuell, für seine eigene Existenz, für sein eigenes Leben, sondern er hatte eine Erwartung, die weit über die eigene Existenz hinausgeht. Nämlich den Messias für sein Volk. Und ein Messias, der kommen wird für alle Völker zum Preis und zur Ehre des Volkes Israels. Dieser Simon war ein Mensch, der Erwartungen hatte. Und deswegen ist es ganz erstaunlich, als der Simon getrieben vom Heiligen Geist an jenem Tag in den Tempel kommt. Und dann kommt ein Ehepaar daher, ein junges Paar, Maria und Josef. Sie kommen aus Bethlehem, aus diesem kleinen Kaff, längst vergessen aus den judäischen Bergen. Und da kommt dieses junge Ehepaar mit ihrem Sohn und sie wollen ihn im Tempel darbringen, sie wollen ein Opfer bringen für dieses Kind. Und dieses Opfer hatte eine ganz tiefe Bedeutung. Der Erstgeborene gehört Gott allein. Und die Israeliten, die sollten sich immer bewusst sein, im Grunde gehört jeder Mensch Gott. Und der Erstgeborene, an dem sozusagen als Zeichen, dass dieses erstgeborene Kind Gott allein gehört. Aber man durfte es auslösen. Man musste es nicht, wie die Hanna im Alten Testament den Samuel bei Eli gelassen hat, man durfte sein Kind wieder mit nach Hause nehmen, wenn man ein Opfer gebracht hat. Und Maria und Josef bringen das Opfer der armen Leute. Ein paar Tauben. Das war das Opfer, was die Armen, die kein Geld für ein größeres Tier hatten, die durften Tauben opfern, um damit den Erstgeborenen auszulösen, der eigentlich das Eigentum Gottes ist. Was für eine tiefe Bedeutung, sich bewusst zu machen, mein Kind gehört nicht mir. Ich kann darüber nicht verfügen, sondern es ist Gott, der seine Hand auf dieses Kind legt. Es ist sein Eigentum. Aber da kommen diese armen, einfachen Leute. Und der Simon, getrieben vom Heiligen Geist, der nimmt dieses Kind, diesen kleinen Jungen, dieses Baby von diesen armen Leuten auf die Arme. Und er spricht diese gewaltige Prophetie. Herr, nun lässt du deinen Dienern in Frieden fahren, denn meine Augen haben dein Heil, haben deinen Heiland gesehen. Und wie reagieren Maria und Josef? Sie wundern sich. Sie haben sich schon öfters gewundert, haben sich schon in Bethlehem gewundert. Haben sie schon über die Engel und die Hirten und über all das gewundert und jetzt wundern sie sich wieder. Jetzt stehen sie da wieder total verwundert und sagen, also so ganz begreifen wir das noch nicht, was hier mit vorgehen soll. Sie wundern sich. Sie wundern sich, weil Gott ganz klein anfängt. Weil Gott ganz, ganz klein anfängt. Unser neuer Präses Hendrik Otto hat in der Zeitschrift Christsein heute, die Zeitschrift unseres Bundes, hat er jetzt in diesem Monat einen Artikel verfasst. Und in diesem Artikel schreibt er, Jesus liebt die kleinen Anfänge. Hier wird ja was ganz Großes angekündigt. Heil für alle Völker. Und wenn ich sowas höre, dann steigen ja manchmal die Vorstellungen, die Erwartungen, was da denn kommen soll, ins Unermessliche. Aber da ist ja nur ein kleines Kind von armen Leuten. Und Jesus, als er als Mensch hier auf der Erde war, da hat er eine Bewegung losgestartet, die am Ende versickert ist. Und als Jesus seinen Anspruch verkündigt, im Johannesevangelium lesen wir das, da gingen viele weg. Sie konnten seine Worte nicht hören. Und Jesus steht auf einmal vor seinen Jüngern und er fragt sie, wollt ihr auch noch gehen? Wisst ihr, wenn wir den Dienst von Jesus an uns anschauen, dann hat Jesus nie das große Programm gesucht. Wenn zu viele Leute da waren, dann hat er sich an einsame Orte zurückgezogen. Dann hat er den einzelnen Menschen in den Blick genommen. Da hat er Menschen auf die Seite genommen, ist mit ihnen an die Seite getreten, um ihn zu berühren, um ihnen das Heil zu bringen. Und Jesus hat auf eine Art und Weise als Messias, als Gesalbter gewirkt, dass er den Erwartungen der Menschen überhaupt nicht entsprochen hat. Und als er in Nazareth, in seinem Heimatort, in der Synagoge spricht und dort ein prophetisches Wort aus dem Propheten Jesaja liest, was auf den Gesalbten sich bezieht, und sagt, das ist erfüllt vor euren Augen, da haben die Leute aus Nazareth gesagt, also der ist durchgedreht. Den schmeißen wir jetzt am besten jede Hangrunde. Die Verwandtschaft, die Geschwister von Jesus, die haben gesagt, der ist durchgedreht. Wisst ihr, das Heil, wie Gott sein Heil zu uns Menschen bringt, das ist manchmal so ganz anders, als wir das erwarten. Aber bei Simon ist etwas ganz wichtig. Und da ist ein riesengroßer Unterschied. Und den möchte ich uns heute Morgen mal kurz erklären. Was erwartet der Simon und was erwarten wir manchmal? Oder wir als Gemeinden, relativ allgemein gesprochen. Der Simon erwartet etwas von Gott. Er erwartet das Heil von Gott selbst, weil er durch den Heiligen Geist angesprochen ist, weil er darauf hört, weil er wach ist, so wie wir es eben in dieser Andacht gehört haben. Brauche ich nicht wiederholen. Aber der Simon erwartet etwas von Gott, dass Gott sein Heil gibt. Auf seine Art und Weise. Und wir haben manchmal die Erwartungen, dass Gott unseren Weg, wie wir das Heil zu den Menschen bringen wollen, dass er das segnet. Dass er unsere Erwartungen, unsere Wege, unsere Vorstellungen erfüllt. Dass unsere Wege und Mittel zum Ziel kommen, wie wir uns Gemeinde und Reich Gottes vorstellen. Simon gibt dem jungen Paar eine zweite, ganz merkwürdige Botschaft mit auf den Weg. Eine merkwürdige Botschaft, die erstmal ein Stück weit zusammenzucken lässt. Da segnet dieser alte Mann das junge Paar und das Kind. Und dann sagt er: Siehe, dieser ist dazu bestimmt, dass viele in Israel fallen und viele aufstehen. Und ist bestimmt zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Wisst ihr, Jesus wurde der Messias und der Gesalbte, der wurde in Israel von vielen erwartet. Und als Jesus dann da war, da haben ihm viele widersprochen und haben gesagt, das ist er nicht. Weil der nicht unsere Vorstellung erfüllt. Und Jesus hatte einige von diesen Leuten sogar in seinem Jüngerkreis. Da gab es Leute, die waren Zeloten. Und diese Zeloten, die haben gedacht, wenn wir mit dem Schwert gegen die Römer kämpfen, wenn wir Partisanenkämpfe starten, dann muss Gott endlich eingreifen. Wir müssen alles geben. Und dann wird Gott unser Volk befreien. Und Jesus hat gesagt, steckt euer Schwert in die tut's weg, es bringt nichts. Da waren ganz fromme Pharisäer, der Nathanael, der war auch so einer. Und als er Jesus von Weitem sah, da dachte er auch noch, was kann denn aus Nazareth Gutes kommen? Und die Pharisäer, die haben gedacht, okay, wisst ihr, wenn wir das Gesetz, das Mose uns gegeben hat, wenn wir das mal hundertprozentig erfüllen, dann haben wir die Voraussetzung geschaffen, dass Gott sein Heil senden kann. Und deswegen haben sie versucht, die Leute zu trimmen, dass die das Gesetz einhalten, dass die das machen, Die Zeloten wollten es machen, die Pharisäer wollten es machen. Wir Menschen wollen oft das Heil selbst machen und Gott soll da noch ein bisschen was dazu tun, soll unser Werk segnen. Simon erwartet das Heil von Gott allein. Und dieses Heil kommt durch Jesus Christus zu uns. Und viele haben dem widersprochen, haben sich daran gerieben. Sie haben sich so sehr daran gerieben und diesem Zeichen haben Jesus widersprochen, dass es Jesus letztendlich ans Kreuz gebracht hat. Dass er dort gestorben ist, hingerichtet wurde. Viele sind an Jesus zu Fall gekommen. Der reiche Jüngling hat sich weggedreht. Er ging traurig weg. Aber viele sind aufgestanden. Viele sind aufgestanden. Viele sind von Jesus aufgerichtet worden. Was waren das denn für Leute? Dass viele in Israel fallen und viele aufstehen. Welche Leute sind denn aufgestanden? Das waren Leute, denen Jesus ganz persönlich begegnet ist. Weil das Heil Gottes, das fängt in dieser Welt klein an, Das Heil Gottes fängt in dieser Welt klein an. Das Heil ist nicht, dass Jesus durch Jesus alle großen Probleme dieser Welt gelöst worden wären. In einem Lied von Peter Strauch heißt es: Krieg und Terror sind noch nicht gebannt und das Unrecht nimmt noch Überhand. Und viele haben doch erwartet von Jesus, dass alles gut wird, dass alles aufhört. Aber das Heil von Jesus fängt klein an. Es fängt nämlich in deinem und in meinem Herzen an. In deinem und in meinem Herzen. Weil in unseren Herzen steckt die Gottlosigkeit, die Gottverlassenheit. Und deshalb sind wir als Menschen heillos unterwegs, wenn wir ohne Gott unterwegs sind in unserem Leben. Dann können wir noch so erfolgreich und noch so toll vor anderen dastehen. Und dann gab es Menschen, die haben das gemerkt, die haben das gespürt. Da gab es Menschen, die haben ein Leben geführt, wo die von vornherein wussten, ich bin verloren, ich bin krank. Der Zachäus, ganz viel Geld und allein und einsam. Und als Jesus zu ihm kommt, was sagt Jesus, als er zum Zachäus kommt? Heute ist deinem Haus Heil widerfahren, weil Jesus ihn in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott ruft, weil Jesus ihn anrührt, dass er erkennt, auch ich bin ein Kind Gottes. Jesus sagt zum Zachäus, er ist ein Sohn Abrahams. Andere Bezeichnung für Kind Gottes. Er gehört zum Volk dazu. Jesus kommt, um das Heil zu bringen. Er kommt, um das Heil dir und mir zu bringen. Um die Dunkelheit aus unseren Herzen herauszunehmen, die Finsternis, wo wir ohne Gott leben und ohne Gott unterwegs sind. Und jetzt wirst du sagen, ich habe mich doch für Jesus entschieden. Ich lebe doch mit Jesus. Ich bin doch bekehrt. Wunderbar. Halleluja. Aber merkst du nicht auch manchmal in deinem Leben eine Gottesferne? Wenn du voller Sorgen bist, was die Zukunft betrifft und alles nur noch dunkel ist? Merkst du nicht die Gottesferne, wenn du es einem Menschen gibst, den du überhaupt nicht ausstehen kannst, dem du nicht ins Gesicht schauen willst und dem du immer wieder vorhalten musst, was er an dir verkehrt gemacht hat? Merkst du vielleicht nicht die Gottesferne da, wo du vielleicht einem nicht vergeben kannst? Oder wo du immer unter dem Druck stehst, nach deinem eigenen Vorteil schielen zu müssen und den anderen nichts zu gönnen? Wisst ihr, Jesus ist für diese Art der Gottlosigkeit gekommen, damit er das Heil zu uns bringt, damit er uns in unserem Innern heil macht. Für jetzt und heute und für die Ewigkeit, damit wir mit Gott leben, mit ihm Gemeinschaft haben. Und wunderbar ist es doch, dass dieser Herr, dass sein Licht, sein Evangelium zu allen Menschen kommt, groß und klein, egal wo sie sind. Und dass dieses Heil anbricht. Und das ist unsere Hoffnung. Jesus bringt uns das Heil, die Beziehung mit dem lebendigen Gott, aus der wir leben dürfen, aus der wir Gnade schöpfen dürfen, aus der wir uns in unserem Innern verändern lassen dürfen. Damit wir solche Menschen werden, wie Hannah und Simon. Da ist noch die Hannah. Die ist auch noch hier in der Geschichte. Das Beste kommt immer zum Schluss. Die Hannah. Der Name bedeutet gnädig sein. Gnädig sein. Gott ist gnädig. Gott wendet sich den Menschen zu. Und als die Hannah, diese 84-Jährige, 84 Jahre alt ist die Frau. Jetzt sagt mir mal keiner mehr, ältere Leute hätten keine Bedeutung. Diese 84-jährige Frau, die ist im Tempel. Die kommt aus dem Tempel gar nicht mehr raus, weil sie die Gemeinschaft mit Gott sucht, weil das ihr Lebensziel und Inhalt ist. Sie sucht die Gemeinschaft immer wieder neu mit dem lebendigen Gott. Und als sie dieses Geschehen mitbekommt, da tritt sie von der Seite dazu. Ne? Sie trat zu derselben Stunde dazu und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Israels warteten. Da ist eine alte Frau, die jungen Menschen Hoffnung vermittelt, weil sie innerlich von Gott und seiner Liebe und seiner Gnade erfüllt ist, weil sie verheißungsvoll lebt, weil sie die Nähe Gottes sucht. Und sie ist ein Mensch, der diesem jungen Paar Mut macht und all den anderen, die es hören. Und so komme ich an den Anfang meiner Predigt zurück. Junge Leute brauchen solche alten Menschen, die im Glauben verwurzelt sind, die mit Jesus unterwegs sind und die deshalb nicht nur immer schwarz sehen. Na klar, keine unrealistischen Hoffnungen, die keine Versprechungen, die man nicht machen kann, aber die so von Jesus durchdrungen sind, dass sie anderen Mut machen können zu einem Leben mit ihm. Und die von der Erlösung reden können, die Gott schenkt, mitten in all den Widrigkeiten und in den Umständen, in denen wir hier in dieser Welt leben, können wir trotzdem heilvoll unterwegs sein, weil Jesus mit uns ist, weil sein Heil, weil Gott sein Heil zu uns gesandt hat in seinem Sohn Jesus Christus. Und dafür dürfen wir auch uns entscheiden. Wisst ihr, dieses Heil, das Gott schenkt, und das sagt dieser Text auch, dem kann ich widersprechen. Ich kann mich davon abwenden. Ich kann meinen eigenen Weg gehen wollen. Ich kann versuchen wollen, das Heil für mich selbst woanders zu suchen. Ich kann auch sagen, das, was hier verkündigt wird, das entspricht nicht meinen Erwartungen. Wir können uns auch dagegen entscheiden, dem widersprechen. Aber wir dürfen Ja sagen. Wir dürfen Ja sagen und dürfen dieses Heil, was Gott uns in Jesus Christus schenken will, das dürfen wir annehmen, dürfen Ja sagen, dürfen es im Glauben annehmen. Und dann wird unser Leben verändert. Und dann dürfen wir auch Menschen sein, die anderen Mut und Hoffnung geben durch Jesus Christus. unseren Herrn. Amen. Ich möchte noch mit uns beten und wir stehen dazu auf. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du nicht unseren Erwartungen entsprichst. Weil, wenn du ein Gott wärst, der nur unsere Erwartungen erfüllen würdest, dann wärst du ein Götze. Aber Herr, du bist ein Gott, der das echte, das wahre Heil uns geben will. Dafür bist du zu uns in diese Welt gekommen. Herr, und du kennst unser Leben, du kennst unser Innerstes. Herr, du weißt, wo wir manchmal auch im Dunkeln unterwegs sind, wo wir heillos unterwegs sind. Herr, wir wollen dich bitten, dass dein Heiliger Geist uns wachrüttelt, uns öffnet, damit wir das, was du in unserem Innern verändern willst, dass wir das zulassen. Dass wir es zulassen, dass du uns von aller Dunkelheit und Hoffnungslosigkeit und Resignation befreien kannst. Dass dein Licht in uns aufleuchtet. Dass du uns die Sünde und die Schuld vergibst und uns frei machst. Damit wir dich lieben und dich ehren und dich von ganzem Herzen anbeten können. Wirke du das durch deinen guten Heiligen Geist in uns. Amen.